Die Presse.
Es ist nichts Neues, was die Österreichische Akademie der Wissenschaften mit ihrem Geburtenbarometer vorgelegt hat. Für Diskussionen sorgt es dennoch. Die Geburtenrate in Österreich geht zurück. Die Kinderlosigkeit ist im europäischen Vergleich relativ hoch. Weniger als 1,5 Kinder pro Frau kommen laut dem Fertilitätsfaktor PAP in Österreich zur Welt. Mein Name ist Christine Meierhofer und das ist, was wichtig ist, der tägliche Nachrichtenpodcast der Presse. Nicht nur weniger, auch zu einem späteren Zeitpunkt bekommen Österreichs Frauen und Männer Kinder. Mit Helen Jankowski und Elisabeth Hofer aus dem Innenpolitikressort der Presse habe ich in dieser Folge über den Geburtenrückgang, die zahlreichen Ursachen davon und Österreichs Familienpolitik gesprochen. Hallo Helen, hallo Elisabeth.
Hallo.
Hallo, hallo.
Ihr zwei. Österreich erlebt einen historischen Geburtenrückgang. Bevor wir genauer zu den Ursachen kommen, wie schaut jetzt die Lage konkret aus? Also gibt es da beispielsweise Unterschiede zwischen verschiedenen sozialen Gruppen, Bildungsstandards oder Regionen in Österreich?
Ja, du, es gibt da eine ganze Reihe von Unterschieden. Ich würde mal sagen, ich fange mit dem Alter an. Das Durchschnittsalter bei der ersten Geburt war zwischen 1984 und 2024 um 6 Jahre niedriger, als es heute ist. Momentan liegen wir bei 30 Jahren bei der Mutter. Auch der Vater ist meistens um diesen Dreh herum. In der Regel ist er etwa 3 Jahre älter als die Frau. Allerdings, das verschiebt sich dann nach hinten. Also die Alterslücke wird größer. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel 40-jährige Väter anschauen, die haben im Schnitt Partnerinnen, die circa 35 Jahre alt sind. 50-jährige Väter stehen da im Schnitt 38-jährigen Müttern gegenüber. Also da wird es auf jeden Fall mal größer. Auch bei den Frauen gibt es Veränderungen, wenn ich da nochmal in die Statistik schauen darf. Während wir 1984 noch fast 10% Babys hatten von Teenage-Müttern, ist das aktuell, oder zumindest im Jahr 2024 war es so, auch voriges Jahr war es sehr ähnlich, nur noch 1%. Also da gibt es schon mal Unterschiede. Auch bei der Bildung gibt es Unterschiede. Also Frauen schieben den Kinderwunsch und die Familiengründung sehr stark nach hinten. Das ist ein Trend, den wir schon seit ein paar Jahrzehnten beobachten. Das liegt zum einen eben daran, dass die meisten eine Ausbildung zuerst machen wollen und nach dieser Ausbildung halt auch im Beruf Fuß fassen wollen. Und wenn sie sich dann sozusagen etwas aufgebaut haben, dann gründen sie erst die Familie. Bei heterosexuellen Frauen mit einer höheren Bildung kommt noch etwas dazu, nämlich kriegen die statistisch gesehen noch mal später Kinder. Und da hat sich die Österreichische Akademie der Wissenschaften das genauer angesehen und die hat eben ein neues Geburtenbarometer veröffentlicht und hat gesehen, dass es diesen Frauen immer schwerer fällt, einen Partner zu finden, nämlich weil sie sich den Partner oft nach dem ähnlichen Bildungsniveau aussuchen. Und aktuell ist es so, dass es mehr junge Frauen mit Uniabschluss gibt als Männer. Das heißt, die Sache ist nicht ganz so einfach. Geografisch kann ich dir auch noch ein paar Unterschiede sagen. Und zwar in der jüngeren Vergangenheit haben Frauen am Land den Kinderwunsch eher umgesetzt als Frauen in großen Städten. Wobei es aber so ist, dass der Kinderwunsch von Frauen im Alter zwischen 19 und 45 Jahren in Städten kaum geringer ausgeprägt ist als jener auf dem Land. Also jetzt mal so generell drüber gestülpt. Und interessant finde ich auch noch die Wohnsituation. Frauen in Eigentums- oder Genossenschaftswohnungen erfüllen sich eher ihren Kinderwunsch als Frauen in Mietwohnungen.
Das heißt, also eine Vielzahl an Faktoren, haben wir jetzt schon gehört, spielen da herein. Woran es vielleicht eher nicht liegen könnte, ist der geäußerte Kinderwunsch. Der liegt sowohl bei Frauen als auch bei Männern höher als dann die tatsächlichen Kinder, die Menschen bekommen. Woran liegt es dann?
Stimmt, also der Kinderwunsch ist grundsätzlich da. Er hat sich auch ein bisschen verändert. Ich habe da eine repräsentative Umfrage vom Kinderwunschzentrum an der Wien bekommen. Und da heißt es, dass 65% jener Personen, die zwischen 1994 und 2010 geboren wurden, schon ganz gern ein Baby hätten. Also nicht sofort jetzt vielleicht, aber grundsätzlich möchten sie eines. 2 von 3 Österreichern sagen sogar, Kinder, das sind der Sinn des Lebens. Wir wollen das unbedingt haben. Besonders ausgeprägt ist das übrigens in Tirol, Vorarlberg, Kärnten und der Steiermark. Die sagen, Kinder sind absolut das Wichtigste. Trotzdem erfüllen sich knapp 49% diesen Wunsch aufgrund von finanziellen Sorgen nicht. 51% sagen, dass ihnen die momentane politische Situation zu unsicher ist und sie denken darüber nach, einerseits überhaupt Kinder zu kriegen. Andererseits, wenn sie schon ein Kind haben, überlegen sie sich sehr genau, noch ein zweites zu bekommen. Und es ist für knapp die Hälfte der Österreicher so, dass die Karriere derzeit wichtiger ist als der Kinderwunsch. Und wenn wir das jetzt noch ein bisschen ausweiten, gibt es da noch globale Kriege, Katastrophen, Klima und so weiter, die Angst vor neuen Pandemien, die da auch hineinspricht.
Man muss aber dann schon dazu sagen, also Menschen, die einen Kinderwunsch hatten und ihn nicht erfüllt haben, gab es ja auch früher. Also es hat schon ein bisschen mit dem vorhandenen Kinderwunsch zu tun, weil der ist einfach prozentuell gesunken. Ich habe mir das kurz rausgesucht aus der Studie der Akademie der Wissenschaften. Mitte der 80er Jahre lag der Anteil der 20- bis 29-jährigen Frauen, die kinderlos bleiben wollten, explizit bei 6%. Das hat sich verdreifacht. Wir liegen jetzt bei 18%. Also es spielt schon ein bisschen da durchaus hinein, dass der Kinderwunsch einfach abgenommen hat.
Und da habe ich jetzt vielleicht auch noch was, nämlich, was man auch nicht vergessen darf bei dieser Diskussion ist, dass es ja auch viele gibt, die einen Kinderwunsch haben, aber unfreiwillig kinderlos bleiben. Es gibt viele, die eine Partnerschaft haben, die es wirklich probieren, ein Kind zu bekommen mit den unterschiedlichsten Mitteln und wo es halt eben einfach nicht klappt. Und da muss man sagen, das sind 10-15% aller Paare in Österreich, also schon auch nochmal eine ganz enorme Zahl.
Das heißt, einerseits wird der Kinderwunsch nach hinten verschoben und andererseits gibt es dann doch eine zunehmende Zahl an Menschen, die gänzlich darauf verzichten.
Genau.
Wie viel Problem ist das jetzt tatsächlich? Also diese Entwicklung sehen wir ja schon länger, ist auch jetzt diese Woche sehr intensiv diskutiert worden in allen Medien. Bei mir hat hier der Demograf Wolfgang Lutz vor einiger Zeit im Gespräch mit mir argumentiert, der Wohlstand hängt jetzt nicht automatisch mit den Geburtenraten zusammen. Bildungsniveau, Erwerbsbeteiligung sind viel größere Hebel, und den Wohlstand, den wir heute haben, auch über Generationen fortzusetzen. Ist da was dran oder liegt das wirklich alles am Geburtenniveau?
Ich würde schon sagen, dass da was dran liegt. Man muss jetzt natürlich sagen, wenn ich nur ein Kind habe, kann ich dem in der Regel jetzt mal mehr bieten. Also es ist mal mehr Aufmerksamkeit da, also mehr Zeit, mehr Geld für Hobbys, für Reisen, eben aber auch für die Ausbildung. Also du kannst ein Kind schon ganz anders fördern, wenn es eben nur ein Kind ist, sozusagen. Allerdings muss man auch sagen, wenn immer weniger Menschen geboren werden, dann wirkt sich das natürlich auch aus, denn unsere Gesellschaft, wie wir wissen, wird älter, das heißt, die Alten werden mehr und für diese Menschen zu sorgen, wird dann halt absolut schwieriger. Außerdem bedeuten mehr Menschen schon auch mehr Arbeitsteilung, mehr Spezialisierung. Eine alternde Bevölkerung mit sinkender Erwerbsbevölkerung ist einfach weniger einfallsreich auch, weniger unternehmerisch, einfach weniger auf ganz, ganz vielen Ebenen. Und für die Regierung wird es dann auch immer schwieriger, den Haushalt auszugleichen. Sie braucht dann auch immer mehr Schulden. Das heißt, ich würde sagen, weniger Kinder heißen jetzt nicht automatisch weniger Wohlstand. Dass es da aber einen Mitgrund gibt, ich glaube, da sollten wir uns schon einig sein.
Ich glaube, es ist eine Frage der Lebensweise. Also die Lebensweise, die wir derzeit kennen, wird nicht in der Form fortzusetzen sein, wenn die Geburtenraten weiter sehr stark sinken. Unser Pensionssystem zum Beispiel ist darauf ausgelegt, dass die Bevölkerung sich ungefähr gleichförmig entwickelt. Ich verstehe aber schon, was der Herr Lutz da meint. Also man kann bis zu einem gewissen Grad natürlich kompensieren, zum Beispiel durch die Technologisierung, vielleicht auch durch die KI, die im Arbeitsbereich da vielleicht viel verändern wird. Aber eben die Veränderung unserer Lebensweise wäre dafür notwendig, so weitermachen wie bisher bei sinkenden Geburtenraten, also bei weiterhin stark sinkenden Geburtenraten, wird sich nicht ausgehen, volkswirtschaftlich.
Finanzielle Sorgen hast du schon angesprochen, Helen. Welche Rolle spielen da jetzt so Faktoren wie eben Inflation, Wohnkosten, wirtschaftliche Unsicherheit, Rezession etc.?
Na, auf jeden Fall eine große. Also wenn wir uns jetzt noch einmal diese Umfrage vom Kinderwunschzentrum an der Wien anschauen, dann zeigt sich dort, dass fast 77% darüber beunruhigt sind, in welcher gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Welt sozusagen, also unter welchen Rahmenbedingungen die Kinder derzeit aufwachsen. Mehr als ein Drittel sagt deswegen, es ist total egoistisch, jetzt ein Kind zu kriegen, denn wir haben eben Teuerung auf allen Ebenen. Und 47% finden, dass es mehr staatliche Unterstützung braucht. Also wenn Sie ein Kind wollen sozusagen oder wenn der Staat möchte, dass es mehr Kinder gibt, dann soll das auch mehr unterstützt werden, sagen die Leute.
Da gibt es das beliebte Gegenargument natürlich, dass es Unsicherheiten, Kriege ja zu allen Zeiten gab. Wir hatten den Zweiten Weltkrieg mit einer nicht so drastischen Einbruchszahl an Geburten in Österreich.
Das ist spannend, dass du das ansprichst. Das höre ich immer mal wieder. Ja, im Krieg und so weiter, da war es ja auch ganz schlimm. Allerdings, so wie du sagst, im Krieg sind trotzdem Kinder auf die Welt gekommen. Das heißt, wir haben momentan eine Gesellschaft, die noch nie A, so viele Verhütungsmethoden hatte und B, nie so ein hohes Bildungsniveau. Das heißt, das hängt einmal schon ganz, ganz stark damit zusammen, dass jetzt halt andere, vielleicht eben auch bewusstere Entscheidungen getroffen werden, als das damals der Fall war, dass man einfach auch die Möglichkeit hat zu sagen, nein, danke.
Stichwort bewusste Entscheidung. Ihr habt das vorhin auch erwähnt. Der Wunsch, eine Ausbildung zu machen, beruflich unabhängig zu sein, sich finanziell gut aufzustellen, das sind ja keine egoistischen Wünsche, nicht nur zumindest, sondern das sind ja auch gesellschaftlich erwünschte Entwicklungen. Also gibt es da einfach einen Widerspruch zwischen einerseits unserer modernen Leistungsgesellschaft, wenn man es so nennen will, und einem Familienleben, also insbesondere für Frauen natürlich.
Also die Egoismusdebatte finde ich ohnehin immer recht polemisch. Also es ist nicht so, dass die Leute sagen, sie wollen gerne gechillt leben und deswegen kriegen sie keine Kinder. Ich sehe eher die Entwicklung, dass Frauen, Gott sei Dank muss man sagen, heute andere Möglichkeiten haben, ein erfülltes Leben zu führen als früher, wo quasi sie eigentlich über die Mutterrolle definiert waren. Also eine weibliche Existenz ohne Kinder war quasi eine gescheiterte Existenz. Mhm. Die Kehrseite dieser Medaille ist aber leider, dass Frauen jetzt beides machen sollen. Sie sollen Leistung im Beruf bringen und sie sollen eine Familie gründen. Und das ist kein Trend, das ist nichts Kulturelles an sich, sondern auch die Wirtschaft hat ja durchaus ein Interesse daran, dass Frauen beides machen. Also es ist weniger ein Widerspruch zwischen Leistungsgesellschaft und Familienleben, würde ich sagen, als einfach extrem hohe Erwartungen, die man auf die Frauen in unserer Gesellschaft abwälzt.
Das sind Erwartungen, die vielleicht nicht nur Frauen heutzutage so wahrnehmen. Also mir hat erst kürzlich ein junger Mann aus dem Bekanntenkreis erzählt, er stellt sich das so vor, er möchte möglichst 50-50 sich dann die Care-Arbeit aufteilen mit seiner Partnerin und gleichzeitig genug verdienen, sodass sich die Familie quasi finanziell überhaupt keine Sorgen machen muss. Das klingt nach einem sehr hohen Anspruch. Also haben sich da vielleicht auch unsere Erwartungen an Elternschaft, was man da so leisten muss, verändert?
Ja, also ich finde, es klingt vor allem nach einem sehr hohen Anspruch nach der Höhe seines Verdiensts, dass sich das alles ausgeht. Aber ja, ich glaube, früher war die Idee so, man kriegt Kinder, weil das halt so ist und dann rennen die Kinder mit und im besten Fall helfen die Kinder sogar mit und tragen bei zu einem schönen Leben. Und heute ist es anders, heute ist ein Kind ein Projekt, bei dem man möglichst alles richtig machen mag.
Da könnte ja vielleicht auch viel externe Struktur helfen. Wie groß ist denn diese Rolle von fehlender Infrastruktur, Kinderbetreuung etc.? Also besonders in Österreich, wo liegen da die Defizite?
Ja, also wir haben da, die OECD hat das ja immer wieder auch erhoben, wir haben da große Defizite, vor allem bei den Kindern unter 3. Da sind wir auch im EU-Schnitt ganz weit hinten. Wir wissen, dass es gerade am Land viel zu wenige Kinderbetreuungsplätze gibt, die mit einem Vollzeitjob kompatibel sind. Österreichweit sind das eigentlich nur 60%. Und dadurch ergibt sich natürlich auch ein Einfluss auf die Teilzeitdebatte, weil viele Frauen rechnen sich dann aus, na, wenn sie Vollzeit arbeiten würden statt Teilzeit, hätten sie zwar Mehreinnahmen, aber diese Mehreinnahmen müssten sie dann investieren in Geld für Kinderbetreuung. Und dann haben sie am Ende überhaupt keinen Vorteil durch die Vollzeittätigkeit. Also da haben wir wirklich große Probleme und Defizite.
Diese Situation, die du jetzt aufgezählt hast, also da geht es dann um die besonders betreuungsintensiven Jahre, Babys, Kleinkinder. Jetzt gibt es ganz viele Phänomene, was gleichberechtigte Partnerschaft, finanzielle Augenhöhe angeht, die sich ja auch in den Jahren danach fortsetzen. Also Gender Care Gap, Motherhood Penalty, wie sie alle heißen. Das passiert ja nicht in diesen 1,5 Jahren, nachdem ein Baby auf die Welt kommt, sondern das passiert über Jahrzehnte hinweg. Also ist Österreich da einfach noch auf diesem traditionellen Familienmodell?
Naja, ich habe vorher schon gesagt, unsere Systeme sind darauf ausgerichtet, dass die Bevölkerung sich halbwegs gleichförmig entwickelt. Und das heißt, ja, nach wie vor, dass sie nur funktionieren, wenn Frauen Kinder kriegen. Ein traditionelles Familienmodell, wenn man so möchte. Aber auf der anderen Seite wurden schon immer wieder Möglichkeiten geschaffen, die diesen Dingen wie der Motherhood Penalty und so entgegenwirken würden. Zum Beispiel die Möglichkeit zum Pensionssplitting, ja, wo die Ansprüche, auf die du verzichten würdest, weil du ja Jahre der Kinderbetreuung hast, mit dem Partner teilen kannst. Allerdings, und das ist ein bisschen dann eine Frage, glaube ich, der Eigenverantwortung, wird diese Möglichkeit nur von 2% der Bevölkerung in Anspruch genommen. Also da gibt es durchaus Potenzial, sich die eigene Lage auch zu verbessern.
Und es ist schon so, ich muss da nochmal kurz einhaken, du hast das vorhin eh gemeint, es ist jetzt nicht nur so, dass es in den ersten Monaten, nachdem ein Kind auf der Welt ist, zu Problemen kommt, sondern eben auch im Pensionsbereich. Aber es ist ja wohl so, dass es dort schon zu Problemen kommt, denn wir sehen, dass wir ja eigentlich einen Papamonat haben. Wir sehen, dass wir auch die Möglichkeit der Väterkarenz haben. Genützt wird es halt nur leider nicht. Also wenn man sich das anschaut, Frauen bleiben im Schnitt 400 Tage in Karenz, Männer 9. Jetzt gibt es aber da die Möglichkeit, dass das wahrgenommen wird und es wird nicht genützt. Also da ist, glaube ich, auch ganz viel in der Bewusstseinsbildung noch drinnen. Und ja, in Österreich ist das klassische Bild nach wie vor Mutter, Vater, Kind. Es gibt aber schon Umdenken. Viele sagen ja, es geht eigentlich um das soziale Umfeld, das man hat. Also wenn ich jetzt Freunde habe, Bekannte habe, die für mich einfach auch unter Anführungszeichen Familie sind, dann möchte ich trotzdem ein Kind haben. Das heißt, da bricht schon etwas auf. Aber ja, wir hinken da noch ein bisschen her in der Umsetzung.
Aktuell wieder oft thematisiert rund um die Debatte wird, dass sich heute mehr Menschen als früher, ihr habt das auch schon erzählt, bewusst dafür entscheiden, kinderfrei zu leben. Also wie groß ist dieser Anteil tatsächlich freiwilliger Kinderlosigkeit und warum ist das auch immer so ein großer Faktor in dieser Debatte? Also mir kommt vor, da wird immer auch sehr moralisch darüber gesprochen.
Absolut. Also es ist ein Grund, sich zu rechtfertigen, zumindest wenn man viele Österreicherinnen und Österreicher fragt, wenn man jetzt sagt, ich möchte kein Kind. Und da ist es unbedingt ein Rechtfertigungsgrund für Frauen, muss man sagen. Ein Mann wird sehr selten so richtig ins Kreuzfeuer genommen, wenn man jetzt sagt, naja, ich möchte eigentlich keine Kinder, obwohl die Gründe oft dieselben sind. Also sowohl Frauen als auch Männer sagen, weiß ich nicht, mir ist jetzt zum Beispiel die Karriere wichtiger oder ich habe selber keine guten Erfahrungen gemacht. Ich habe da so ein bisschen die Sorge, dass ich kein guter Papa, keine gute Mama sein könnte. Viele spüren den Wunsch auch einfach gar nicht und viele, die Elisabeth hat es angesprochen, sehen einfach eine Erfüllung in anderen Bereichen. Und dazu kommen dann noch, was wir eh schon besprochen haben, Wohnkosten, Lebensmittelkosten, medizinische Gründe, Klimakrise, politische Sorgen und so weiter. Aber ja, es ist so, dass die Zahl gerade bei Frauen, die sagen, sie wollen bewusst keine Kinder, dass die größer wird. Also die hat sich in der Zeit von 2009 bis 2023 verdreifacht, habe ich gesehen. Das ist schon ziemlich etwas. Und aber sie müssen sich trotzdem viel mehr rechtfertigen, weil dieses klassische Modell einfach noch da ist. Naja, irgendwann möchte eine Frau doch ein Baby haben. Und wenn sie das nicht will, dann ist das untypisch, dann ist das anders und dann wird das kritisch beäugt. Also ja, ich glaube, da können wir in unserer Bewusstseinsbildung schon auch noch einiges anders machen.
Jetzt hat Österreich mit Claudia Bauer eine Familienministerin, der das Thema auch sehr wichtig ist. Sie hat das zuletzt öfters angesprochen, mehrmals betont, junge Menschen müssen sich einfach wieder zutrauen, Kinder zu bekommen. Es braucht einfach Mut, ein bisschen ein Gespür. Zuversicht einfordern von den jungen Leuten, wie sie das nennt, reicht das?
Naja, Zuversicht reicht nicht. Es braucht schon noch strukturelle Veränderungen. Gleichzeitig kann man schon sagen, wo auf der Welt, wenn nicht in Österreich, sollte man denn diese Zuversicht haben? Und ich finde nicht, das ist nur ihre Verantwortung, es ist nicht nur die Verantwortung des Staates. Ich glaube, es ist auch ein Irrtum zu glauben, man könnte da politisch alles regeln oder zumindest auf nationalstaatlicher Ebene große Veränderungen schaffen, weil alles, was die Helen vorher aufgezählt hat, die schwierige geopolitische Lage, für viele auch der Klimawandel, das ist ja nichts, was man auf nationalstaatlicher österreichischer Ebene lösen könnte.
Welche Maßnahmen verfolgt denn die aktuelle Regierung so familienpolitisch? Also wie steht Österreich da einfach? Du hast gerade gesagt, es gibt wenig bessere Plätze zum Kinderkriegen. Wie steht denn Österreich im internationalen Vergleich da?
Ja, also ich habe das jetzt auf den generellen Wohlstand und die Gesundheitsversorgung etc. in Österreich bezogen. Aber an sich stehen wir gerade, was Geldtransfers an die Familien angeht, extrem gut da. Das heißt immer, Österreich ist Europameister bei den Familienleistungen. Also wir zahlen wirklich viel den Familien. Dafür sind wir eben auf struktureller Ebene hinterher. Also wir pumpen wenig Geld dafür in den Infrastrukturausbau, Kindergärten, Kinderbetreuungspersonal etc. Und dann, was man schon auch immer wieder probiert in Österreich, sind eben so Kampagnen zur Väterbeteiligung, zur Väterkarenz. Aber anhand der Zahlen, die Helen vorher dankenswerterweise auch dargelegt hat, muss man sagen, die sind wahnsinnig unerfolgreich.
Jetzt Gäbe es denn überhaupt Maßnahmen, die nachweislich Erfolg hätten, Geburtenraten zu beeinflussen? Also wären das eben finanzielle Anreize eher oder sind das dann Themen wie struktureller Natur, wie eben Kinderbetreuung, Arbeitszeitmodelle, Wohnpolitik etc.? Gibt es da Studien? Was?
Ja, das ist sogar ziemlich gut erforscht. Geburtenraten lassen sich durch Geldleistungen nicht hochsubventionieren. Ja, das funktioniert nicht. Also nachhaltig wirksam sind eben Maßnahmen, wie eh schon besprochen, Einkommen, Wohnungssituationen, Lebensplanung, Betreuung und so weiter, auch Geschlechterrollen bis zu einem gewissen Grad. Also Südkorea ist da immer ein gutes Beispiel. Südkorea investiert enorme Summen in Geburtenförderungen, hat aber trotzdem eine niedrige Fertilität, weil sie in allen diesen Bereichen sonst recht hinterherhinkt.
Jetzt kommt noch ein Politikum dazu. Ab April nächsten Jahres wird es in Österreich auch ohne medizinischen Grund erlaubt sein, Eizellen einzufrieren, also das sogenannte Social Egg Freezing. Was waren eigentlich Hintergründe, dass das bisher nicht erlaubt war und wie sehen das eigentlich die jeweiligen politischen Parteien?
Ja genau, du hast recht. Also bisher war, beziehungsweise noch ist es ja eben in Österreich so, dass du Eizellen nur dann einfrieren darfst, wenn es einen medizinischen Grund gibt. Im Gesetz klingt das recht sperrig und betrifft eben auch nicht nur Eizellen, sondern eben auch Samen und Hoden und Eierstockgewebe, die eben nur genommen werden durften, wenn jetzt im Gesetz heißt, dass ein körperliches Leiden vorliegt oder wenn es eine Behandlung gegeben hat oder die absehbar war, wie zum Beispiel eine Chemotherapie, die eine ernste Gefahr bewirkt, dass eine Schwangerschaft nicht mehr durch Geschlechtsverkehr herbeigeführt werden kann. Das heißt, gesunde Frauen, die ihre Eizellen einfrieren lassen wollten, mussten bisher ins Ausland gehen und das haben auch recht viele gemacht. Voriges Jahr hat es dann eine Frau gegeben in Österreich, die gesagt hat, ja, diese Passage im Fortpflanzungsmedizingesetz, die widerspricht dem Recht, nämlich dem Recht auf Privat- und Familienleben. Und das ist in der Europäischen Menschenrechtskonvention verankert und die wiederum steht in Österreich im Verfassungsrang. Und deswegen hat sie gesagt, gut, ich wende mich jetzt an den Verfassungsgerichtshof und dort ist sie eben angehört worden, aber eben auch die Parteienvertreter. Und dort wurde vor allem vorgebracht, dass es die momentane Regelung, also sprich das Verbot auf Social Egg Freezing, deswegen gibt, weil man die Frauen davor schützen möchte, dass Druck auf sie ausgeübt wird. Ins Treffen geführt hat man da vor allem große Konzerne, die da Frauen sagen könnten, na ja, weißt du was, mach jetzt doch erstmal Karriere, die Kinder kannst du ja später auch noch kriegen. Und da hat es einen Fall gegeben, der das Ganze so ein bisschen global gemacht hat. Das war im Jahr 2014 tatsächlich, war das Facebook, nämlich eigentlich Meta. Und dieses Unternehmen war unter den ersten dabei, die seinen Mitarbeiterinnen wirklich angeboten hat, die Kosten für das Einfrieren von Eizellen zu übernehmen. Und da hat die österreichische Parteienlandschaft gesagt, naja, davor sollten wir die Frauen im Land dann schon schützen. Der Verfassungsgerichtshof hat sich das alles angehört und hat gesagt, nein, er sieht das anders, er kippt dieses Verbot und er möchte eben eine Neuregelung bis zum 1. April 2027. Und da wird jetzt auch schon ziemlich heftig darüber diskutiert. Ich habe jetzt auch mit Medizinern gesprochen, die in dieser Gruppe dabei sind, die da verhandeln und die das formulieren. Man ist offenbar schon relativ weit gediegen. Es geht da um Fragen der Altersgrenze und so weiter. Da sind sich die Parteien, aber eben auch die anderen Interessensvertreter noch nicht ganz einig. Aber es dürfte dann doch bald soweit sein.
Kann man sich davon erwarten, dass das Einfluss auf Familienplanung oder sogar die Geburtenraten hat oder geht es da eh um eine zu geringe Menge?
Ich glaube an sich schon, dass das Einfluss haben wird tatsächlich. Es ist ja jetzt schon so, dass relativ viele Frauen Gebrauch davon machen. Also ich habe mit vielen Frauen gesprochen, die zum Beispiel nach Dänemark, nach Deutschland, nach Spanien gegangen sind, um ihre Eizellen einfrieren zu lassen. München ist da ein wahnsinnig beliebtes Ziel, weil es ehrlicherweise auch mit dem Zug wahnsinnig gut zu erreichen ist. Und dort habe ich mit einer Ärztin gesprochen, die mir erzählt hat, dass die Nachfrage nach Social Egg Freezing regelrecht explodiert ist. Sie hat gemeint, gerade im Jahr 2024 war das ganz arg. Und sie hat mir auch Zahlen von ihrem Zentrum gesagt und da waren es 2020 1600 Eingriffe ungefähr, die gemacht worden sind. Und zuletzt war das mehr als das Dreifache. Und sie sagt, es kommen immer mehr, vor allem Single-Frauen aus Österreich, die einfach sagen, sie hätten gerne diese mentale Absicherung zu wissen, ich bin jetzt im Optimalfall in meinen 20ern und lass mir diese Eizellen einfrieren, damit ich einfach ein Backup habe. Denn wir dürfen ja auch nicht vergessen, je älter eine Frau wird, desto weniger Eizellen hat sie natürlich auf der einen Seite. Die sind ja von Geburt weg festgelegt, wie viele man hat. Auf der anderen Seite hat sie halt auch mehr fehleranfällige Eizellen. Also wenn wir uns das überlegen, so ungefähr mit 35 Jahren ist nur noch rund die Hälfte der noch vorhandenen Eizellen einer Frau genetisch okay. Die andere Hälfte ist eigentlich defekt. Ich glaube allerdings nicht, dass es jetzt einen dermaßen Boom geben wird und sich jede Frau in Österreich denkt, ja passt, das mache ich. Denn es ist zwar schön, wenn das erlaubt wird, aber es bleiben trotzdem Kosten. Und diese Kosten, die sind jetzt schon ziemlich intensiv. Also wenn wir uns jetzt überlegen, man lässt sich Eizellen entnehmen, dann gibt's noch eine Narkose und dann gibt's die Kryokonservierung. Das sind dann schon mal gut und gerne 3.000 Euro, die das kostet. Und dann werden die ja eingelagert. Da habe ich eine jährliche Lagergebühr. Das sind im Durchschnitt, je nachdem, wo man das macht, 400 Euro momentan. Und dann habe ich ja noch die Wiedereinsetzung. Das heißt, ich habe eine In-vitro-Fertilisation, eine IVF, und die kostet auch im Schnitt 2.500 Euro. Also es ist schon ein ziemlicher finanzieller Brocken, den man da auf sich nehmen muss.
Aber weil du gefragt hast nach der Geburtenrate, das finde ich halt die interessante Frage. Und ich glaube, dazu haben wir noch keine Antwort, weil es ja noch nicht erlaubt ist. Aber wie viele Frauen es dann tatsächlich für Peace of Mind quasi machen, dass sie einfrieren als Notfallmaßnahme, falls es nicht mehr da geht, und wie viel davon wirklich dann Gebrauch machen und dann wirklich ein Baby kriegen auf diesem Weg. Und wie gesagt, das wird sich wahrscheinlich erst zeigen, aber das wird interessanter.
Mhm. Ja, aktuell sind es, glaube ich, momentan in Österreich bei den 2.100 Frauen, die quasi eingefrorene Eizellen haben. Bitte mich da jetzt nicht hundertprozentig festnageln, aber ich bilde mir ein, dass das eine Zahl war, die ich zuletzt gehört habe, ja.
Also da müssen wir noch warten, wie sich das entwickelt. Blicken wir vielleicht abschließend überhaupt einmal in die Zukunft. Also der Trend, den wir jetzt ausführlich besprochen haben, das ist ja kein österreichischer allein. Der spielt sich so oder so ähnlich in allen entwickelten Ländern ab. Stellt sich auch die Frage, wie sehr wird man das überhaupt verändern oder gar umkehren können? Wahrscheinlich nicht so wirklich. Wie sollte denn Österreich in einigen Jahrzehnten aufgestellt sein, um auf diese neuen Bedingungen vorbereitet zu sein?
Ja, wahnsinnig gute Frage. Also innenpolitisch, weil das ist ja mein Job, kann ich sagen. Man wird sich das Pensionssystem anschauen müssen. Da gibt es immer die Berichte der Alterssicherungskommission, die das für viele Jahre nach vorberechnen. Und die sagen, wenn das BIP ungefähr so bleibt, dann wird man nicht so ein großes Problem bekommen. Allerdings finde ich, der interessante Gedanke ist, es müssen dann ja viel weniger Menschen dieses BIP erwirtschaften. Also da muss man vielleicht doch noch an einigen Schrauben drehen. Und ansonsten, was ich vorher gesagt habe, man wird schauen müssen, wie viel man mit Technologisierung, mit KI etc. kompensieren wird können.
Absolut, dem kann ich eigentlich nur zustimmen. Und wahrscheinlich einfach auch, dass man sagt, man investiert da schon ein bisschen auch noch in die Bildung und eben in unsere Vorstellungen, was eigentlich alles Familie ist.
Elisabeth, Helen, vielen Dank euch.
Gerne. Danke.
In die Vorstellung investieren, was alles Familie ist oder sein kann. Ein gelungenes Schlusswort, mit dem ich Sie ins verlängerte Wochenende schicke. Eine neue Folge von Was wichtig ist, hören Sie hier wieder kommenden Dienstag. Machen Sie es gut, bis dahin.